Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola und buenas noches. Na, eher wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon buenos dias. Mensch, Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein richtig feines Wochenende in Cornellà de Llobregat.
Servus. Ja, du warst in Barcelona, kann man schon so sagen.
Vorort.
Es ist der Vorort, ja, tatsächlich. Du warst bei Espanyol, bei Espanyol Barcelona gegen Real Madrid vor Ort, aber nicht nur Piqué stichelt ja gern gegen Espanyol. Es ist de facto richtig. Espanyol Barcelona liegt nicht in Barcelona, sondern das Stadion liegt in Cornellà de Llobregat, also einem Vorort von Barcelona, im Endeffekt so ein bisschen wie Nürnberg-Fürth oder wie Leverkusen-Köln. Das sind so komplett verwachsene Städte, der Übergang ist fließend, aber eben, es ist nicht Barcelona, technisch gesehen.
Ja. Deswegen ist mir das wichtig zu betonen, wobei ich schon gestehen muss, wo ich dann doch noch war. Das war jetzt nicht Barcelona Innenstadt, da war ich auch schon ein paar Mal. Ich traue es mich ja eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber du weißt ja, alles für Tiki-Taka, um den Leuten hier was mitzugeben. Alles auch für den Ground, also die Groundtopper-App. Ich war quasi im halben Mordor, nicht ganz im Mordor, das wäre das Camp Nou gewesen, da war das Spiel mir zu früh am Sonntag. Ich war am Estadi Johan Cruyff.
Ja, beim FC Barcelona oder beim Stadion des FC Barcelona, bei denen die Jugend und die Frauen spielen. Also Barça B spielt im Johan Cruyff und Barça Femini, und du hast ein Barça B-Spiel gesehen.
Genau, das hat es auch ziemlich in sich. War ja Drittliga-Auftakt, jetzt im zweiten Jahr in Folge findet die dritte Liga zweigleisig statt, und Barça B ist noch dabei, die Castilla ist noch dabei, und Barça B hatte da war einiges los. Das möchte ich euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, natürlich auch gerne zeigen. Ich habe ein bisschen was aufgenommen, und am Ende war ich dann tatsächlich noch dabei, als quasi der Sergio Ramos-Moment passiert ist, und das könnt ihr euch gerne jetzt erstmal anhören, dann geht's so richtig los mit unserer neuen Folge. Also erstmal ein paar Eindrücke aus dem Stadion von Barça B.
Ja, den Moment mit dieser einen Hymne, den wollte ich euch Madridistas zumindest ersparen eben. Hier kam die Barca-Hymne, vielleicht muss ich die ja selbst noch singen am Ende der Saison, wer die Wette von mir und Alex kennt, aber naja, das Barca-Meister wird, glaube ich, jetzt mal noch nicht. Ich bin ja auch gar nicht bei der ersten Mannschaft, ich bin ja bei der zweiten Mannschaft, und es gibt ziemlich viel zu bereden. Das, was ihr im Hintergrund erstmal hört, das sind die Fans von CD Castellón. Das ist ja erstmal meiner Meinung nach ein Kultclub aus Spanien. Hier ist der Anpfiff jetzt, weil sie einer der wenigen spanischen Vereine sind mit einem deutschen Account auf Twitter, zumindest nur ein Fan-Account, aber immerhin für einen Drittligisten ziemlich stark. Hier gibt es viel zu bereden über das Stadion, selbst die coole Außenfassade, dass ich irgendwie gar nicht auf meinem Platz bin, wie das so sein sollte. Sauberes neues Stadion da hinten, damals hier sieht gar nicht mehr so frisch und so weiter aus, deswegen habe ich da viel mit Alex zu bereden. Schau mir mal das Spiel an, was hier noch so passiert. Aber dann gibt es gleich mehr im Studio zu bereden. Also.
Lustiges Spielchen. Hier hört ihr ein Torjubel von Barça Athletic.
Aber steht nur 2-2. Ist ein nettes Spielchen. Barça gegen Fröhlich ist dann jetzt im 1-0 in Führung. Dann kurz vor der Pause, innerhalb von 2 Minuten, dreht Castellón, ein Club aus der Gegend von Valencia, das Spiel 2-1. Und jetzt eben 66. Minute, das 2-2. Ja. Bisher haben die rund 200-300 Fans eben aus Castellón für ganz gute Stimmung gesorgt. Aber jetzt hört ihr, wer hier jetzt tonangebend ist. Hier laufen die letzten Momente des Spiels. Es steht weiter 2-2. Jetzt bekommt Barça B nochmal eine Ecke. Danach wird es das wahrscheinlich gewesen sein von der Nachspielzeit. Von einem turbulenten Spiel. Ging ganz gut hin und her. Barça B und Castellón hatten zuletzt noch beide ein paar ganz nette Torgelegenheiten. Jetzt kommt die Ecke. Aber Rubo! Okay. Was ist denn hier los? Das ist ja... Haben die Sergio Ramos eingewechselt und machen noch in der 94. Minute das Tor. Stanis läuft aber auf dem Platz, obwohl er schon ausgewechselt ist. Und da direkt der Abpfiff. Ich würde ja wirklich applaudieren, wenn ich nicht was in der Hand hätte zum Aufnehmen. Oh, jetzt hier nochmal Tumulte wegen des Jubels. Wow, hat Barça wirklich noch, Barça B, in allerletzter Sekunde das 3-2 nach Ecke eingeköpft. Irre.
Ja, das war doch mal, was waren es? Ein paar 13, 14 Euro wert. Aber jetzt kommt doch noch die Hymne. Schade, schade, weil Castellón hatte sich ja eigentlich auch einen Punkt verdient. Waren viele tolle Fans dabei. Boah, turbulenter erster Spieltag hier in der Primera Division RFEF. Das ist die dritte Liga, die jetzt zum zweiten Jahr in Folge zweigleisig verläuft. Boah, daneben war es der B auch die Castilla spielt. Ich glaube, die hat nur unentschieden gespielt nach Führung. Ja, und hier Barca B startet mit 3 Toren und 3 Punkten. Oh, 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 oh. Unter mir ist direkt der Tunnel. Da geht es noch ganz gut hin und her, weil eben, naja, ein paar Castellón-Spieler sich aufregen. Ihr kennt das ja, Fußball. Den gebe ich euch jetzt. Ah. Ja, tut ein bisschen weh, aber ich gehe dann mal zurück ins Studio zu Alex. Hab ja noch ein paar Fragen rund um hier. Das La Masia-Gelände, das Stadion generell. Mal schauen.
Zurück von dem Partydasso, zurück hier im Studio. Es gab ja noch ein paar andere Partydassos an diesem Wochenende. Auch jetzt hier aktuell parallel läuft noch eins, also Valencia Atletico schauen wir uns hier am Montagabend an. Da ist schon einiges geboten, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr mal irgendwie reinschreien sollten. Es ist schon einiges passiert. Simeone, Gattuso haben natürlich beide schon gelb gesehen nach 25 Minuten. Ich hätte es fast früher erwartet. Aber bleibt mal noch mal kurz beim Stadi Johann Cruyff. Alex, du warst ja auch schon mal da und ich hatte so ein bisschen, oder wenn ich vergleiche mit dem Di Stefano-Stadion von Real Madrid, wo auch die zweite Mannschaft spielt, da ist das alles so mehr auf einem Gelände zusammen mit eben dem Trainingsgelände. Jetzt hatte ich das Gefühl, das Stadion ist so ein bisschen getrennt fast schon von den großen Zäunen hinter La Masia, dass man da dass vielleicht das Johann Cruyff ein bisschen freier offen ist. Ich hatte jetzt auch mir ein Ticket gekauft und saß dann auch ganz woanders. Also gefühlt ist das Stadion so ein bisschen getrennter, dass La Masia da eher noch ein, zwei Straßen dahinter ist, aber ist ja trotzdem eins, oder?
Ja, was hat dein Ticket gekostet eigentlich?
Ich habe gezahlt, ich muss sehen hier, wo habe ich es? 13 Euro und 1,75 Euro für Gebühren. Das war das günstigste Ticket hinterm Tor, aber im Endeffekt habe ich gesessen direkt bei der Mittellinie. Da kostet es normal 22 Euro und 1,75 Euro Gebühren.
Ja, weil du einfach rumlaufen kannst, ne?
Frei ja, bewegen. Ziemlich. Ja. Also ich habe mir da vorne ein Getränk geholt, war noch auf dem Klo und dann irgendwie gedacht, hier sind noch freie Stühle, keiner guckt so wirklich. Und dann setze ich mich halt hier hin und ich glaube, das haben auch andere gemacht, weil irgendwie war das so vieles, alle zögern noch so ein bisschen, viele freie Plätze während dem Warm-up und dann haben sich alle noch hingesetzt. Also, aber irgendwie, was ich eben fragen wollte, so von La Masia kriegt man natürlich wenig mit, bei in Valdebebas Real Madrid Trainingsgelände kann man auch nicht einfach so durchlaufen, aber eben, dass das Stadion da doch so ein bisschen getrennt von Abschied wundert mich, aber ist auch gefühlt fand ich es besser als jetzt das Di Stefano, weil das Di Stefanos oder Valdebebas generell das Trainingsgelände ist nochmal weiter außerhalb, wo dann drumherum nur Ödland ist und jetzt hier ums Johann Cruyff sieht man zumindest noch einige Wohnhäuser, haben jetzt auch nicht ganz viele Läden oder Gaststätten noch gehabt, aber gefühlt war es noch mehr Leben als jetzt um das Di Stefano, aber du sagst ja eher, naja, ist schon weiter außerhalb.
Ja, es war ja so eine 20 Minuten S-Bahn-Fahrt, glaube ich, aus der Erinnerung heraus und dann musste nochmal in diesem kleinen Vorort Barcelonas nochmal irgendwie 15 Minuten oder so zum Stadion laufen. Das fand ich schon nicht so cool, um ehrlich zu sein, und dann liegt es trotzdem ja in einem Nirvana, in einem komplett verschlafenen Nest. Wobei bei uns hat es so geschüttet damals, als ich war im November, das war in der Woche, wo Barca gegen Espanyol zu Hause gespielt hat und dann in der Champions League, genau, Xavi-Debüt und dann in der Champions League zu Hause gegen Benfica beim 0:0. Und ich glaube, vor dem Spiel gegen Benfica war ein Spiel von Barca B in der Youth League auch gegen Benfica. So. Und da hat es aber so geschüttet, dass ich dann nichts von irgendwas mitbekommen habe, sondern einfach nur zum Stadion gerannt und danach mit dem Taxi zum Camp Nou gefahren. Von daher so wirklich viel mitbekommen, so vom Drumherum habe ich logischerweise nicht, auch weil ich Terminstress hatte, weil dann natürlich das Spiel der Profis war. Deswegen, meine Erinnerung ist da sehr neblig. Also es war irgendwie eine 20-Minuten-Fahrt mit der S-Bahn und es lag im Nirvana irgendwo in einem kleinen Nest, wo nichts los war. Das mehr weiß ich nicht mehr. Und es hat geschüttet aus Kübeln und Barca hat Also Barça's ja. U19 hat auch nicht gewonnen gegen Benfica, sondern ein Schlüsselspiel verloren. Deswegen, mein Erlebnis war nicht so cool.
Ja, okay, dann hat dir so ein später 3-2 Siegtreffer wie mir jetzt gefehlt. Ich fand das schon auch ganz witzig. Aber so gerne ich eben auch über Barça mecke, auch über das Camp Nou, das marode Camp Nou herziehe, muss ich schon sagen, jetzt das Johan Cruyff fand ich schon ziemlich positiv erfrischend. Allein schon diese Außenfassade da mit so einem kleinen Windspiel, wo sich Elemente bewegen, man da so Wellen erkennt. Es wirkte sehr neu, sehr frisch. Alles überdacht natürlich, frische rote Farbe, moderne Toiletten und so weiter irgendwie. Gefühlt sind da auch ein paar rumgelaufen, wo dann Leute Fotos mitgemacht haben. Das waren jetzt keine 16-Jährigen, aber ich habe da jetzt natürlich auch keinen erkannt. Also, dass es auch da wieder eher offen ist. Im Di Stefano hat man da auch so einen Block, wo dann öfter mal natürlich Peres und Co. sitzen. Ancelotti war jetzt auch bei der Kassier dabei. Da kommt man nicht so einfach dran, ist ja logisch auch irgendwo. Aber eigentlich war alle Erfahrung, was ich jetzt da Johan Cruyff gemacht habe, war das ziemlich positiv. Kann ich also empfehlen. Ich glaube, 13 Euro ist auch okay. Ich glaube, 1300 Zuschauer waren auch dabei. Das ist ja auch ganz ordentlich, aber trotzdem hat man irgendwie fast mehr die Castellons-Fans gehört. Ist ja auch ein bisschen Kultclub. Aber ja, da eben mal ein bisschen Lob zum FC Barcelona.
Ist aber schade, dass das Stadion so außerhalb gelegen ist, wenn sie in der Innenstadt irgendwo spielen würden. Also Mini Estadi war ja direkt neben dem Camp Nou, wo sie jahrelang gespielt haben. Dann würden, glaube ich, trotzdem mehr Leute kommen. Ja. So ist es einfach blöd, da außerhalb da 20 Minuten sonst wieder hin zu kutschieren. Das macht man ja für Frauen, für die Frauen, für die Jugend eher nicht, ne? Dass man so einen Aufwand auf sich nimmt. Deswegen sind die Zuschauerzahlen dann überschaubar. Also 1000 sind dann ja mehr als erwartet fast schon, aber natürlich trotzdem eine sehr, sehr geringe Zahl. Ja, es ist nur die zweite Mannschaft. Aber trotzdem, ich glaube, im Mini-Star, die würden mehr Leute kommen. Auch Touristen natürlich, wenn es mit der U-Bahn direkt hin kannst oder wenn du im Museum eh schon bist, deine Tour machst und dann gehst du rüber und guckst dir noch ein Spiel an. Ich glaube, dann würden viel, viel mehr Leute kommen. Also so schneidet man sich schon ein bisschen ins eigene Fleisch, dass es so außerhalb liegt. Und das gleiche Problem ist natürlich bei Real Madrid genauso. Das ist ja noch weiter außerhalb. Ja.
Aber bei euch ist das jetzt nicht geplant, weil bei euch ist ja das, ist bei Barca ist ja das komplette Gelände, da soll jetzt nicht noch ein B-Stadion hinkommen oder... Wie war das?
Ich glaube, die belassen das Johan Cruyff jetzt erstmal so. Die bauen 15 andere Sachen auf das neue Espai-Barca-Gelände. Also,
Basketball-Handball.
Genau. Die Halle wird nochmal, glaube ich, umgebaut und sonst noch irgendwelche Bürogebäude und keine Ahnung, was auch immer, Gebäude und so. Aber ich glaube, das Stadion ist ja erst neu gebaut worden, extra dafür. Und logischerweise, man versteht es natürlich auch, dass die Jugendmannschaften alle rüberkommen können, dass die Wege kurz sind. Aus Vereinssicht macht das natürlich schon Sinn, aber es hat natürlich auch Nachteile, nämlich fantechnischer Sicht.
Ja, immerhin habt ihr einen offenen Verkauf. Also ich konnte einfach über die auch sehr einfache, coole Website da ein Ticket bestellen. Das ist bei Real Madrid ein bisschen anders. Da ist ja immer noch Florentino Perez hat irgendwie Angst vor den Ultras Sur, seit er die vor einigen Jahren verbannt hat, dass da irgendwie mal ein paar Ultras ins Stadion kommen, dann irgendwie die Florentino Perez Dimissionrufe machen. Deswegen sind deswegen auch nur im Di Stefano, bei der Castilla zumindest nur, meist nur so, keine Ahnung, 300, 400 Zuschauer, weil eben nur die Mitglieder Tickets besorgen können. Ich bin dann mit durch Presseakkreditierung natürlich drin, aber das ist auch ein bisschen schade. So ist dann eben die zweite Mannschaft nicht so super wichtig, wie es sein könnte, weil die Stimmung finde ich immer positiv, egal ob bei der Castilla oder jetzt eben auch bei Barça B. Das ist schon nochmal was anderes als dieses aufgeblähte im Bernabéu im Camp Nou. Aber ja, wenn dann auch noch 13 Euro ein Ticket, da ist es schwer. 10 Euro für Mitglieder, glaube ich sogar, da kann man dann nicht so viel gegen sagen. Und Dauerkarten, keine Ahnung, wenn man sowas hat. Thema Ticketpreise. Kommen wir da gleich zum nächsten. Ich hatte ja dann noch ein Spiel am Sonntag eben im RCD Stadium und manche haben es vielleicht auf Twitter verfolgt. Ich hatte da ein paar Tage vorher schon geschaut, was es denn noch so an Tickets gibt. Ich hatte natürlich Presseakkreditierung wieder und hattest du es gesehen? Kennst du die Zahl noch, bis wohin der normales Ticket wie viel gekostet hat?
Oh, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Nee.
Es ging bis 500 Euro.
Wow.
Wow. Kein VIP, es stand nicht dabei, dass da irgendwie ein Buffet dabei ist oder so. Ein normaler Platz für 500 Euro, es gab viele 400 Euro Plätze, auch,
bitte? Das erklärt auch, warum das Stadion trotzdem wieder so leer war.
Ja, 21.000.
Also, ja. Genau, und wie viel passen rein? 28, 29, glaube ich?
Boah, noch mehr.
Ich meine sowas, aber auf jeden Fall, du hast trotzdem schon auf dem Fernseher gesehen, dass links und rechts auf der Gegengerade überall leere Flecken waren, leere
40.000 steht da.
40 sogar, siehst du mal, ne? Also das ist dann schon zu wenig und natürlich ist das auch den Ticketpreisen geschuldet. Ja, es ist trotzdem nur Espanyol. die zweite Kraft in Barcelona, schrägstrich die erste Kraft in Cornea.
Ja.
Aber normalerweise muss das Stadion voll sein. Also Leute, seid halt nicht immer so gierig bei den Preisen. Stichwort gierig, ne? Unsere Follower auf Twitter haben es auch mitbekommen. Ticketpreise FC Sevilla gegen FC Barcelona, 100 Euro. Da geht's los. Es geht los bei 100 Euro. Auswärtsfans müssen auch fest 100 Euro zahlen. Gibt es ja nur den einen Block, die eine Kategorie, aber auch die Heimfans. 100 Euro kosten einfach stinknormale Plätze. Ja. Nicht mal gegengerade, sondern Hintertor oben. Ne? Ja. Oberster Rang, Hintertor, also die schlechtesten Plätze, die es gibt, 100 Euro.
Ja.
Dann weißt du halt Bescheid.
Ja, und Espanyol irgendwie da nochmal einen draufgesetzt. Es gab da noch so diesen Tweet von Espanyol von wegen, hey, 21.000 Zuschauer, vielen Dank. Und da eben unter den Antworten hat man schon gesehen, wo da wieder die Fans reagiert haben. Eben viele diese Preise thematisierten, dann eben auch den chinesischen, was ist es, Präsidenten, nicht Investoren, da gekennzeichnet von wegen, hey, raus mit dem, dass da eben auch viel Business getrieben wird. So zum Vergleich, jetzt hat man eben von 90 hinterm Tor das günstigste bis 500 Euro auf der Geraden das teuerste Ticket gegen Sevilla, das nächste Heimspiel, das günstigste. Günstigste wäre 50 bis zum teuersten 275. Das ist auch nicht günstig, aber dann eben auch ja, gut die Hälfte weniger als Real Madrid. So ist das eben, wenn Barca und Real Madrid zu Besuch kommen, aber so sollte es nicht sein. Das ist schade, so hat man dann wieder kein volles Stadion und es waren noch extrem viele Madridistas vor Ort. Ich glaube, viele Espanyol-Fans konnten sich es einfach wirklich nicht leisten, auch wenn vielleicht die Kinder sich das gewünscht haben, oh, bitte mal Vinicius sehen. Das bleibt einfach da das große Problem. Natürlich sind auch Bernabeu und Camp Nou nicht viel günstiger und ich glaube, Gästefans müssen schon auch mal viel hinlegen. Das ist halt leider so. Ich habe mich noch ein bisschen anders umgeschaut, wie es so andere Vereine handhaben. Wir haben ja ein sehr positives Beispiel, noch dazu komme ich gleich. Jetzt Valencia gegen Atletico ist ja heute, da gingen die Preise bei 40 Euro los. Athletic empfängt demnächst auch Espanyol, da hieß es auf der Website ab 30 Euro. Ich habe aber nur noch 45 Euro Aufwärtstickets gefunden. Und eben das eine positive Beispiel, hatte ich ja schon letzte Saison gesagt, Rayo Vallecano, da hatte ich ja gegen Cadiz 15 Euro gezahlt, ich glaube auch gegen Atletico irgendwas oder ein bisschen teurer. Und auch da jetzt wurden irgendwie gegen Mallorca Ticketpreise, da ist ja Rayo gefühlt transparent und veröffentlicht immer so eine Grafik, auch 15 Euro geht's los. Also da, so gerne wir Rayo kritisieren, kann man sie
die,
loben.
Die Ticketpreise sind günstig bei Rayo, nur du kannst keine kaufen, weil sie keinen Online-Ticketshop haben, sondern du musst dich anstellen. Das ist ja das. Ja. Also ja, du zahlst 20, 25 im Schnitt, aber du stehst halt 4 Stunden in der Schlange.
Die Lebenszeit
verlierst. Also da würde ich lieber 40 zahlen und hätte es direkt online. Ne? So. Also ja, hat alles auch eine Schattenseite, ne, was Rayo da so treibt. Aber die Ticketpreise bei Rayo sind zumindest fair. Wobei, man muss ja natürlich gucken, was sie verlangen, wenn Barca und Real Madrid kommen. Ne? Denn der Top-Zuschlag, das ist ja das, was immer so heftig ist. Also auch jetzt bei Cadiz, die spielen, glaube ich, auch gegen den Athletic Club am Wochenende. Da geht es auch, glaube ich, bei 60 Euro los. Okay. Also das ist auch nicht ohne. Von daher...
Nur gegen Bilbao.
Ja, da langen schon alle gerne hin.
Ja. Bei Rayo hat man noch, weil wir es in der letzten Folge hatten, das Chaos mit den Dauerkarten, immerhin, sie sind über 11.000 Stück losgeworden. Also das ist schon mal ein ordentlicher Wert für so ein kleines Stadion. Und die Dauerkarten, wen es interessiert, preislich beginnen die bei 210 Euro für die ganze Saison bis 690 Euro für Erwachsene. Es wird dann nochmal gestaffelt für Jugendliche und Kinder natürlich weniger. Und eben normale Tickets wie jetzt gegen Mallorca 15 Euro bis 35 Euro. Gästefans zahlen 30 Euro. Das ist fair. Nur eben, ja, wie kommt man an die Tickets? Das ist so ein bisschen die Sache. So viel zum Thema Tickets hier bei Valencia und Atletico. Läuft das runde Leder wieder, steht weiter 0-0. Dabei hatte ja schon Musa einen ordentlichen Strahl abgegeben, aber dann irgendwie nicht gezählt, weil dem Schiedsrichter eingefallen ist, ja, eigentlich ist vorher im Mittelfeld ein klares Foul passiert. Ja, dann pfeif's gleich ab, wenn das so klar war. Und konnte man dann schon so machen, aber das dann immer noch weitergelaufen lassen und dann so ein geiles Tor nicht gegeben wird, schade, aber hat dann beide Trainer nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, aufgeregt wegen diesem Hin und Her. Und dann zeigt der Schiedsrichter auch noch so von wegen, schaut sich's am Screen an und dann zeigt er auf den Mittelpunkt von wegen Anstoß, ja, nee, da irgendwo war das faul, aber mach's doch ein bisschen irgendwie ungeschickt wieder. Ich habe mir noch ein großes, also natürlich viele große Themen notiert, ein großes Thema ist die Champions League Auslosung. Darf man gratulieren jetzt, weil ist doch attraktiv und oder
ist in Trauer. Gratulieren kann man Real Madrid zu einer sehr, sehr machbaren Gruppe.
Ja, danke.
Gefühlt nicht zum ersten Mal, wobei zuletzt war es ja Naja.
Mal so.
Wie war das? Ja. Schachtjörg, Gladbach, Inter, das war jetzt auch nie die schwerste Gruppe. Ne? War das letztes Jahr? Nee, das war vorletztes.
Das war davor, ja. Letztes Jahr war mit Inter. Inter, Sheriff und Schachtjörg.
So, also auch machbar und auch in diesem Jahr ganz klar machbar. Ich habe es im anderen Podcast bei Talk und Tipps gesagt, eigentlich musst du da die volle Punktzahl holen. Ne?
Nee.
Sechs, ja, ich sage ja eigentlich, ja, natürlich nee. Ist Real Madrid immer gern in der Gruppenphase ein bisschen schläfrig unterwegs und hoppla, plötzlich verliert man gegen, keine Ahnung wen zu Hause, eben Schreck zum Beispiel. So. Aber normalerweise in der Gruppe darf man gut und gerne alle sechs Spiele gewinnen, finde ich. Auch wenn Away Leipzig, klar, wenn die einen guten Tag haben, sind die sehr gut, aber trotzdem, der Anspruch muss schon sein, dass du locker Erster wirst.
Ja, aber englische Wochen und irgendwie fair Fokus auf der Liga, das ist Gruppenphase, ist denen nicht scheißegal, aber da wird's, ich rechne mit 12 Punkten und fertig, damit wäre ich schon zufrieden, wenn du überhaupt am Ende nur 11 würde erreichen. Und Benzema hat ja auch selbst gesagt, es gibt schlimmere Gruppen, also da bin ich mal gespannt.
Ja, die von Barca.
Die von Barca zum Beispiel. Ich sag aber gleich wieder, wie ich es letztes Mal auch schon mit Bayern in der Gruppenphase bei euch gesagt habe, eigentlich ist die Bayern, hast du dadurch einen Vorteil, weil die werden klar Erste, die lassen keine Punkte liegen gegen andere Mannschaften. Du musst einfach nur schauen, dass du gegen Inter gewinnst. Und so stark waren die in der Champions League bisher auch nicht. Also eigentlich ist doch Platz 2 absolut möglich für Barca. Die Bayern werden ja trotzdem ihre 16, 18 Punkte holen, oder?
Also da,
gegen alle Bock haben und immer.
Also da rechnest du jetzt 2 Barca-Niederlagen ein in deiner Kalkulation gegen Bayern München.
Ja gut, ihr habt keinen Sommer im Tor.
Moment, der Stegen ist top in Form in der Saison. Ja. Nee, also es ist erstmal brutal, dass du nicht nur die Bayern kassierst, es waren ja wirklich wesentlich leichtere Lose möglich im ersten Topf, ne? Mit Frankfurt, mit Porto, mit, weiß ich gar nicht, wer noch im ersten Topf war.
City.
Naja, die natürlich nicht, aber auf jeden Fall hast du es da eh schon hart erwischt, dass du Bayern ziehst grundsätzlich. Jetzt mal die Lewandowski-Story, die machen wir gleich. Das ist ja noch das andere Narrativ, das dazukommt. Aber an sich, das Los an sich einfach schon super schwer, aber dass du dann aus Topf 3 dann auch noch Inter ziehst. Boah, also zumindest das hätte nicht sein müssen. Ja, da gab es ja wirklich wesentlich einfache. Also du hast wahrscheinlich aus dem ersten und aus dem dritten Topf die schwersten Gegner mit Liverpool und City im ersten. So. Und dann ist das ist dann schon bitter. Also aus sportlicher Sicht, klar, super herausfordernd und attraktiv für den neutralen Fan. Aber aus Barca Sicht hätte es knüppeldicker kaum kommen können. Und leicht wird das nicht. Also ich habe auch großen Respekt vor Lukaku zum Beispiel.
Ja.
Der macht mir schon auch Kopfzerbrechen, um ehrlich zu sein.
Der hat letztes Jahr bei Inter gefehlt. Ist bestimmt da eher ein Faktor, aber ist trotzdem alles möglich. Also da Kopf hoch, liebe Kühler, ist das. Ja. Schauen wir uns gerne mal an.
Ich glaube übrigens, dass auch Bayern nicht so happy ist mit dem Los. Die sind da auch nicht glücklich drüber, dass sie jetzt gegen dieses verstärkte FC Barcelona spielen müssen, bei dem ja ein gewisser Lewandowski jetzt im Sturm steht. Der wird ja auch heiß sein und der weiß, wo das Tor steht. Also die sind ja klar verstärkt worden, Barca mit Rafinha und Lewandowski und Koundé. Sind die wirklich eine Nummer besser als letztes Jahr? Letztes Jahr war ja Barca komplett chancenlos, 2x0-3. So, also auch die Bayern werden da wirklich nicht happy sein über das Los, auch wenn Kahn geschmunzelt hat, aber das war ja eher so aus Ironie, so um Gottes Willen ausgerechnet. Das musste so kommen. Mhm. Ja, und Inter ist natürlich auch nicht happy, dass sie die beiden Top-Teams da in der Gruppe haben und Bayern ist auch nicht happy, dass sie Inter gezogen haben. Also ich glaube, alle drei sind da nicht glücklich über diese Gruppenauslosung und wissen, das hätte kaum schwerer werden können. Also das ist eine knallharte Hammergruppe. Okay, du siehst das nicht so, ich merke schon.
Ja, aber gut, es ist halt wie immer. Ich bin schon auch ganz früh bei unserer Gruppe und leider gibt es keine Direktflüge mehr nach Warschau oder Glasgow. Die gab es auch mal eine lange Zeit ab Nürnberg. Aber so, Leipzig fehlt mir auch noch der einzige Grund, um da mal ins Stadion zu fahren, wenn Real Madrid zu Besuch kommt. Da haben natürlich mich und generell bei Real Total kamen schon viele Fragen zwecks Tickets. Und gibt es erstmal die beiden Spiele, um das nur schnell zu erklären. Für das Spiel im Bernabeu gibt es immer verschiedene Verkaufsphasen. Erst die Socios, also die Mitglieder und die Dauerkarten. Kartenbesitzer, dann die Besitzer der Madridista-Karte, da habe ich auch eine, kann sich jeder eine holen, und danach gibt es noch eine dritte Verkaufsphase, das wäre dann die Öffentlichkeit, dass sich jeder online ein Ticket sichern kann. Das ist immer erst so, ja, ein paar Tage vor dem Spiel, also 2 Wochen vielleicht vor dem Spiel beginnt da dieser Verkauf für alle, für die Socios, die Madridistas. Dort könntet ihr euch dann im Onlineshop von Real Madrid da nachschauen. Wir haben auch auf Real Total schon einen Artikel dazu, wann das so wäre und mit den entsprechenden Links. Aber die meisten Fragen natürlich für dann 25. Oktober in Leipzig. Und dort natürlich der Gästeblock. Da geht es wie immer über Peñas, über Fanclubs von Real Madrid. Wenn ihr da Mitglied in einem seid, einfach dort anfragen. Hier, ich hätte gerne ein Ticket. Dann klappt das meistens, weil so groß ist die Nachfrage nicht aus Spanien, um nach Leipzig zu kommen. Da werden schon einige kommen. Aber normal, wenn man über einen Gästeblock Tickets anfragt, werden die Wünsche meistens erfüllt. Außer vielleicht bei dem Champions League-Finale, wo die Nachfrage viel höher ist. Es gibt aber auch noch einen Geheimtipp. Das ist, Leipzig hat ja immer so einen Champions League-Bundle, sprich alle 3 Spiele für einen Preis. Und da beginnt das Bundle dieses Jahr bei 50 Euro. Vorverkauf beginnt am 31. August für die Dauerkartenbesitzer und am 1. September für normale Fans. Also auch das haben wir nochmal in dem Real Total-Artikel aufgelistet mit den richtigen Links. Einzelspiel, wenn es dann Vorverkauf gibt, dann wäre das erst am 19. Oktober. Also auch nur dann, wenn wirklich die ganzen, die vielen, vielen Mitglieder von RB, wie viele sind es? 21? Wenn die noch Tickets übrig lassen würden, da nur mal so grob drüber. Dann hatte ja Ralf auch noch gefragt, wie das bei Barca gegen Bayern ist, weil irgendwie auch mit der Kühlers-Membership, Alex, ist das wohl nicht ganz so klar, oder ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Tickets gibt es noch nicht im freien Verkauf für das Heimspiel gegen den FC Bayern München, sondern aktuell ist auch nur der Vorverkauf für die Barca-Mitglieder, für die Socios. Und dementsprechend ist das auch, muss man sich da gedulden, aber das Stadion ist eh, also mittlerweile voller, aber ausverkauft wird es trotzdem nicht werden. Also ein paar Wochen vorher geht da der normale Verkauf los und dann kann man sich da ganz normal über den Top-Ticket-Shop online die Karten sichern. Aktuell geht es noch nicht, ist ja auch erst, ich glaube Ende Oktober, oder? Ist Barcelona, Bayern, ich meine irgendwann Oktober. Und von daher ist das einfach noch früh, ne? Wir haben noch August, so schnell geht das nicht bei den spanischen Clubs. Deswegen, ja, einfach ein paar Wochen vorher gucken. Also aktuell nur Mitgliederverkauf. Aber ja, meinem Spiel ist kein Stress. Da bekommt man immer Karten ganz normal auf der Website und auch noch vor Ort. Und auch
26.
Noch
am, Oktober, ja. Letzter so, Spiel, 5. Spieltag. Ja.
Und auch noch am Tag des Spiels bekommt man auch noch Online-Karten und vor Ort. Was man aber nicht bekommt, ist für Auswärtsspiele ganz normal Karten. Denn die sind wirklich allein, so wie bei Real Madrid, den Mitgliedern, den Vereinsmitgliedern vorbehalten oder den Fanclub-Mitgliedern, also genau das gleiche Problem. Die sind auch personalisiert, das heißt nur Mitglieder vom Verein selbst oder von Fanclubs können sich da Karten sichern. Vereinsmitglieder ganz normal über die Website, wobei normal ist es nicht, weil es ist übelst versteckt und irgendwo ist ein Artikel mit einem Link. Aber als Fanclub-Mitglieder über den Fanclub dann quasi bewerben oder angeben, ja, ich möchte ein Ticket und dann bekommt man es. Also freie Verkäufe beispielsweise für München, für einen Barca-Block gibt es nicht. Nein, wird es auch nicht geben. War aber auch in den letzten Jahren nie so.
Ja, jetzt liegt dann immer der Gedanke nach, ja, dann meldet euch halt bei einem Fanclub an. Ja, das solltet ihr dann auch jetzt mal machen, wäre doch nicht geschehen. Aber da wäre es jetzt trotzdem so irgendwie ein paar Wochen vor einem Topspiel, sich, hey, ich wollte schon immer euch beitreten, kann ich auch gleich ein Ticket haben? Da sagt vielleicht der eine oder andere Fanclub, du wartest jetzt erstmal. Aber es kann ja nicht schaden, zu einem Fanclub dazugehören, weil es dürfte ja noch das ein oder andere Spiel von Real oder Barca gegen deutsche Teams oder auch österreichische kommen in den nächsten Jahren. Also Fanclub-Mitglied sein, auch wenn das vielleicht mal ein Fuffi im Jahr kostet, kann nicht schaden für dann all die Topspiele, die es noch geben wird, ob es dann das Viertelfinale ist oder normales Gruppenspiel. Nur, dass ihr das mal gehört habt.
So viel kostet das übrigens gar nicht. Ich bin in der Peña Basel Mitglied seit 3 Jahren, glaube ich, und das kostet, ich glaube, 19 Euro im Jahr.
Oh, siehste.
Als Beispiel.
Ich glaube, ich zahle meine 50 bei
Caputo Montena. Aber ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Preis ist oder ob der Fanclub den festlegt oder ob der Verein den dann den Fanclub weitergibt. Aber es gibt ja in Stuttgart beispielsweise einen immer größer werdenden Fanclub des FC Barcelona. In München gibt es einen.
Ja, Material auch.
Weiß ich gar nicht, ob es in Berlin auch einen gibt.
Bin
ich
mir Stolberg nicht sicher. Hat Real noch in Stuttgart, glaube ich.
In Österreich gibt es auch noch einen Fanclub. Wie hieß der? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also kann man sich ja informieren. Also es lohnt sich, da bin ich voll bei dir, es lohnt sich natürlich. Man bekommt eine, auch im Fanshop, glaube ich, Rabatt, weiß ich, ob 5% oder 15%, irgendwie sowas, wenn man also Merchandise kauft, Trikots und natürlich auf die Tickets auch nochmal, also auch für Heimtickets ganz normal, wenn man mal ins Stadion will, hat man ein paar Prozente Rabatt für, wie gesagt, roundabout 20 Euro Jahresmitgliedsbeitrag. Also das rentiert sich wirklich, sobald man einmal ins Stadion geht, hat man das ja eigentlich wieder drin.
Oder ein Trikot dann kauft oder so. Ja, okay, da ist es bei Real dann eben Fanclub, das eine. Gibt es jetzt, glaube ich, keine anderen Vorteile, aber dann eben nochmal die Madridista-Karte, da gibt es auch so Vorteile mit vorherige Verkaufsphase und nochmal 10% im stationären Shop oder was auch immer. Da eben auch Links in unserem Artikel auf Real Total. Wir gehen mal weiter. Es ist jetzt auch so eine besondere Folge noch so mit den letzten Tagen vorm Deadline Day und da hat uns der Luis Scholl zugeschrieben, kam viel Input, Lückert eben später auch noch was. Luis Scholl hat eine Kicker-Umfrage gesehen, wo es darum geht, wie lange sollte das Transferfenster im Fußball geöffnet sein. Da gibt es 5 Antwortoptionen und er hat mir auch die meistgewählten prozentuale Verteilung dazu geschickt. Ich nenne erstmal nur die Optionen und dann mal schauen, was du meinst, was am meisten gewählt wurde, was auch deine favorisierte Option wäre, Alex. Wie lange soll das Transferfenster geöffnet sein? Bis zum ersten Spieltag. Wie aktuell jetzt auch in 2 Perioden oder die komplette Saison auf, nur bis zum 1. September zu oder sogar bis 31. Januar durchgehend. Was meinst denn du?
Das ist ja völlig verrückt. 31. Januar durch.
Das haben auch nur 2% abgestimmt.
Okay, streichen wir gleich. Ich hätte gesagt, weniger als 2 stimmen dafür ab. Also ich bin mir sicher, der Großteil der Leute will, dass das Transferfenster mit Beginn der Saison geschlossen ist. Also mit ersten Spieltag. Sollte das Ding zu sein, das ist übrigens auch meine favorisierte Option, um ehrlich zu sein. Denn wenn es losgeht, sollte der Kader stehen. So.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, da haben, weiß ich nicht, 70% oder
60,5, also die Mehrheit, ja. Ja. Well said. Kann immer noch was passieren mit Verletzungen, dann ist es natürlich auch viel Pech dabei, aber wir sehen ja auch, oft wenn jetzt noch Spiele abgegeben werden, in Almeria plant mit Ramazani, mit Sadik und wissen trotzdem nicht, ob sie bleiben und so weiter. Das ist halt bei kleinen Vereinen schwierig und es kann dann auch immer mal noch was passieren, wie damals mit Leganes und Braithwaite, das ist ja eh ein Sonderfall, aber um einfach auch ein bisschen vielleicht die kleinen Vereine zu schützen, fände ich schon auch gut am ersten Spieltag, dass es dann auch einheitlich in allen Ligen gleichzeitig und in den Top-Ligen zumindest schließt. Aber ja, ganze Saison auf oder irgendwie eine komplette Hinrunde auf, macht keinen Sinn, weil dann holen sich ja die großen Vereine noch mehr irgendwie die Spieler von den kleinen Vereinen, wenn jetzt irgendwie was weiß ich, ein Juanmi weiter trifft oder Borja Iglesias wird dann abgeworben, was auch immer. Von dem her, ja, erster Spieltag wäre eigentlich mal ein ganz interessanter Ansatz, aber
die das passieren wird. Die größte Gefahr geht ja eh von den Engländern aus, wie man jetzt wieder sieht, weil die ja so viel Geld haben. Isak 70 Millionen? What the fuck? Also das ist einfach fast dreimal so viel, wie er wert ist. Also da siehst du wieder, Geld spielt für die keine Rolle und die können dir mitten in der Saison deinen Spieler wegkaufen, wie sie Lust und Laune haben, weil sie einfach so viel Geld haben und absolute Mondpreise bezahlen. Und das ist ja die allergrößte Gefahr, vor allem, weil ja die spanischen Vereine immer Ausstiegsklauseln oder die Spieler bei spanischen Vereinen Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben. Braithwaite war ja, glaube ich, damals auch die Ausstiegsklausel, die einfach gezogen wurde und Leganés waren die Hände gebunden. Und genau das droht dir bei jedem Spieler. Die Saison ist los. Im Endeffekt kannst du das ja auch am 31. August machen. Deadline Day, dass du einfach sagst, hier, welche Klausel hatten Spieler XY von, was weiß ich, wem? Ja. Getafe, Ünal, keine Ahnung, ne? Als Beispiel jetzt. Der trifft jetzt wieder noch weiter. Und dann merkt Newcastle United, hey, der halt kostet ja nur 25, weil das in seiner AK steht, oder weil das seine AK ist, ziehen wir den weg und dann hat Getafe völlig verloren, wie damals Leganés, kann keinen Ersatz mehr kaufen, die Zeit rinnt aus, ja hast du verloren. Deswegen, mit erster Spieltag sollte das eigentlich zu sein, das Fenster, aber du müsstest es einheitlich machen.
Einheitlich,
das in allen Ligen das gilt, genau.
Ja. So ähnlich über diesen Transferwahnsinn hatte eben auch Lücker noch gefragt, von wegen jetzt das Thema Anthony, wenn der irgendwie für 100 Millionen wechselt, obwohl der nur 2 gute Saisons hatte, da seine Frage, kann La Liga da auf lange Sicht noch mithalten? Also kleine Vereine verkaufen dann doch eh lieber, wenn sie mal einen Topspieler haben, an die ganzen Manchester-Clubs, PSG, weil die einfach viel mehr bieten können als Real, Barca oder wer auch immer selbst.
Moment, ich muss dich unterbrechen. Gol del Atlético de Madrid, Gol de Griezmann.
Ist er doch, darf er spielen jetzt wieder?
Das war der Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit, kam er wieder rein. Aber Glückstor, abgefälschtes Duseltor. Das wäre komplett harmlos gewesen, der Schuss. Aber 1-0 Atleti in der 65. Was ich so nebenbei mitbekomme, so verdient ist es, glaube ich, mal wieder nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so die ganze Zeit hingeguckt hier während der Aufnahme. Aber ja, Griezmann ist happy mit seiner neuen Frisur. Was hat denn der da hinterm Ohr? Ist das ein,
sieht aus wie einer von Backstreet Boys.
Ja, irgendwie ein, ist das ein Kussmund? Was hat denn sich der in rosa da? Nee, ein Herzchen ist das, ne?
So ein lila. Da, seine Kinder dürfen ihn immer gestalten. Oder
ja, ich glaube auch. Ja. Ein lila Herzchen hinterm Ohr. Hat offenbar Glück gebracht.
Ah ja, ach so, Lea ist auch noch da, guck an. Witzel heute wieder den Innenverteidiger machen. Ja, verrückte Elf ohne Lodi. Und jetzt kommt mal die Wiederholung hier. Was ist... Ah, verliert den Ball. Legt mal langsam rüber, hat immer noch Zeit, der Antoine. Ah, dann kommt der Popo dazwischen. Und schön abgefälscht. Popo-Eigentor vom Soler. Ah. Ja, schade. Ich glaube, Valencia hat für ganz guten Druck gesorgt, ja, auch wenn es jetzt vielleicht im zweiten Durchgang ein bisschen nachgelassen hat. Oder war sogar sein Arm? Naja. Wir waren bei der Luka-Frage von wegen, müssten da die FIFA, UEFA nicht mal was gegen machen, gegen diesen ganzen Wahnsinn? Ja, schwierig das Ganze zu deckeln, wenn man nicht mal ein Salary Cap irgendwie einheitlich durchbringt, was jetzt La Liga Vorreiterrolle einnimmt, aber auch da gibt es natürlich berechtigte Kritik teilweise, wenn die anderen nicht mitziehen. Ich würde immerhin sagen, La Liga Rang ab, ob La Liga da mithalten kann. Die letzten Jahre haben ja trotzdem gezeigt, da gingen ein paar Europa-League-Titel, Champions-League-Titel immer noch eher nach Spanien, dass die Spanier sich immer noch irgendwie über Wasser halten, dann auch eben mit, ja, mit anderen Mitteln. Keine Ahnung, ob das dann die Erfahrung ist oder einfach irgendwie andere Klasse bei Villarreal. Aber irgendwie werden Real Madrid und Co. immer noch ein bisschen stattfinden und andere Vereine, ja, bei PSG City liegt es dann eben an anderen Sachen, dass da eben zu viel zusammengewürfelt, zusammengekauft ist und dann eben keine wirkliche Einheit entsteht und vielleicht auch nicht so der ganz große, das ganz große Gefühl, Sentimiento, wie es jetzt bei Villarreal war oder selbst wenn Atletico da mal wieder weit kommen sollte. Aber ja, schwieriges Thema, da irgendwie Regulierung zu finden, keine Ahnung wie.
Also die Preise, die die Engländer zahlen, sind absolut Wahnsinn. Und natürlich kannst du dir da jeden Spieler kaufen, den du kaufen willst. Eigentlich in der Theorie, denn dass es nicht immer klappt, auch wenn du mit Geld um dich wirfst, zeigt das Beispiel FC Barcelona ganz gut, denn der FC Chelsea wollte Rafinha und Rafinha wollte lieber zum FC Barcelona statt zum FC Chelsea. Und der FC Chelsea wollte auch Jules Koundé und auch Jules Koundé wollte lieber zum FC Barcelona, zum Broke Barca. Zum finanziell sehr angeschlagenen, strauchenden Barca und hat da sogar 2 Wochen gewartet, bis er spielen konnte, aber er wollte unbedingt zu Barca, obwohl er, ich bin mir sehr sicher, bei Chelsea wesentlich mehr hätte verdienen können und hat extra wirklich gewartet und hat es herausgezögert. Also der Pull, der Sog, die Anziehungskraft, die Barcelona und Real Madrid haben, da können die Engländer trotzdem einfach nicht mithalten. Vor allem beispielsweise bei Südamerikanern. Ich glaube, jeder Südamerikaner, der aufwächst und Fußballfan ist, der träumt davon, eines Tages bei Real oder bei Barca zu spielen. Und das kriegst du auch mit Geld kaum geändert. Natürlich gibt es immer auch Beispiele, wo siehe Erling Haaland, der Spieler dann nach England geht, aber auch da ist er ja möglicherweise nur zwischengeparkt. Ne? Aber in der Regel, glaube ich, werden Barca und Real trotzdem mithalten können mit den, Oligarchenclubs in England, mit ihren Milliardensummen, die sie da verdienen, weil einfach die Anziehungskraft dieser beiden Superclubs, Real und Barca, so groß ist, dass England zwar versucht, andere Spieler mit Geld zuzuschütten, aber wenn der Spieler wirklich die Wahl hat, in, ich würde sagen, 8 von 10 Fällen geht dann lieber nach Spanien, zu einem der großen beiden.
Ja, oder er kriegt die volle Macht im Verein wie Mbappé oder wer auch immer, aber ja, da ist natürlich jeder Spieler anders und auch Tchouaméni hatte, glaube ich, bessere Angebote, aber sich dann eben für vielleicht den größeren Club entschieden. Isak hat sich jetzt eben für Newcastle entschieden und ja, ich glaube 65 plus 6 Millionen, was auch immer. Ja, wenn so ein Angebot kommt, musst du es als Real Sociedad, glaube ich, machen, auch wenn du vielleicht erstmal nur den jungen Neuzugang hast und den ständig verletzten Carlos Fernandes, immerhin jetzt ist Sörlo zurück und vielleicht kommt ja doch noch irgendwie Ünal oder Raúl de Thomas auch nicht mehr, aber sehe ich jetzt Real Sociedad immer nicht so schlecht aufgestellt. Ja, Isak war wichtig vorne so als Abnehmer für die vielen Zuspieler, aber jetzt Brais Mendes, ein kleines Golazo gemacht am Wochenende, so schöner Steckpass und irgendwie er kommt dazu, schließt direkt ab, hat zwar noch einen Elfmeter vergeben als Panenka, auch peinlich, aber da haben sie jetzt wieder 1-0 gewonnen gegen Elche, bleiben da weiter in der Spur, La Real und im ersten Spiel ohne Isak. Und ja, jetzt, wenn Sörlo zurück ist, passt ja auch irgendwie so wieder so ein Northman bei denen.
Nennt man die Northman, ja, die Skandinavier.
Man of the North, war das mit Game of Thrones schon ewig her.
Übrigens, 2x1-0, ne? Ihr Lieblingsergebnis aus der letzten Saison. Real Sociedad wieder in Cádiz 1-0. Jetzt in Elche 1-0 und dazwischen auf dem Popo bekommen vom FC Barcelona gleich 4 kassiert. Aber das ist der Minimalismus klappt, zumindest gegen die kleinen Teams. Also da sind sie in der Spur. Isak Abgang, auch wenn er, ich glaube, letzte Saison, was hat er geschossen? 6 oder 8 Tore nur. Also so üppig war das nicht, so viel war das nicht. Nichtsdestotrotz merkt man schon, ein bisschen so einen neuen Stürmer neben Sörlot wäre schon nicht verkehrt. Denn mit dem Tore schießen haben sie ja eh schon Probleme. Und jetzt ist Isak auch noch weg, der zumindest sehr gut in die Mannschaft gepasst hat, auch wenn er immer Fahrkarten vergibt ohne Ende, aber er war schon ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück für die Mannschaft. Ich würde mir schon aus Sicht des Vereins wünschen, dass sie da noch jemanden holen für den Sturm. Geld haben sie ja jetzt eh zur Genüge.
Ja, das ist auf jeden Fall da. Sonst könnten es jetzt noch 2-3 spannende Tage werden, wie gesagt, Raul de Thomas, Ünal. Wer weiß, am Ende vielleicht sogar Mariano jetzt, gibt ja, Sadik wäre theoretisch auch noch ein Fall. Wir hätten noch, wenn wir zu Ünal übergehen, der blieb jetzt mal wieder ohne Treffer, auch Villarreal blieb ohne Treffer. Da gab es ein 0-0 zwischen Getafe und Villarreal. Villarreal hatte ja jetzt weiter die Doppelbelastung durch die Conference League Playoffs, haben in Split auch das Rückspiel gewonnen, aber jetzt dann eben gegen Getafe war irgendwie mal kein Durchkommen. Aber so, Villarreal auch eins von zwei Teams, das noch immer ohne Gegentor ist nach jetzt den 3 Spieltagen. Also das schon auch eine Leistung irgendwo bei 5-0 Toren, genauso wie der Athletic Club aus Bilbao. Ja, haben wir viel gelobt in den ersten beiden Spielen. Jetzt hat es halt mal nicht geklappt, war ein bisschen Sand im Getriebe. Weiter geht's, oder war jetzt nichts Besorgniserregendes.
Bei wem ist Sand im Getriebe?
Villarreal, weil sie nicht getroffen haben.
Ich dachte mir, hä, der Athletic-Club hat doch 4-0 gewonnen in Cádiz.
Okay. Die haben das gleiche Torverhältnis.
Habe ich auch falsch getippt. Ne? Ich meine, ich habe auf Villarreal getippt, wie wahrscheinlich fast jeder. Weil sie ja so gut gestartet sind, da hätte ich schon gedacht. Und Getafe nicht sogar noch ohne Tor? Muss ich jetzt kurz nachgucken.
Cádiz ist. Getafe hat 1.
Okay, gut. Immerhin 1, ja. Aber noch ohne Sieg auf jeden Fall. Also ein Pünktchen jetzt, das 0-0. Auch mit dem Lieblingsergebnis von Getafe. Den Punkt geholt, irgendwie auch passend, ne? Schon ein kleiner Dämpfer für Villarreal. Ich glaube, das waren schon 3 Punkte, die mehr oder minder eingeplant werden sollten.
Ja.
Tja, früher erster Dämpfer für mich. Ich dachte, das geht so weiter mit den Siegen.
Ja, wie gesagt, bisschen Doppelbelastung schon. Villarreal war top, fast perfekt gestartet in die Saison. Genauso auch Betis und Osasuna, 2 6-Punkte-Teams. Die sind jetzt am 3. Spieltag aufeinander getroffen und da gab es schon auch einiges zu berichten. Osasuna erstmal starker Saisonstart, hatten aber auch dafür 2 Heimspiele. Jetzt das erste Mal auswärts. Sollte es da nicht sein. Betis hat am Ende 1-0 gewonnen, aber auch da verrücktes Spiel, weil Osasuna trifft erst irgendwie an den Pfosten und dann eine Minute später ist dann Borja Iglesias plötzlich völlig frei im Strafraum und darf dann mal so aus 12 Metern den Ball in den Winkel hauen. Da dann am Ende noch ein Sieg für Betis 1-0. Aber jetzt kommen wir zur roten Karte. Hast du die gesehen? Weil da hatte uns der Ciro Mertens geschrieben, was für eine lächerliche rote Karte für Petzella. Für mich jetzt schon der Aufreger des Spieltags, auch wenn erst unglaublich, dass sich auch der VAR hier nicht einschaltet. Zum Glück hatte diese Entscheidung keinen Einfluss auf den Ausgang des Spiels. Genau, es stand schon 1-0 und dann irgendwie so nach einer Stunde rum. Petzella, der Verteidiger, sieht, der Ball kullert auf ihn zu, er rennt halt voll dazwischen und haut den Ball weg und der Gegenspieler will halt auch irgendwie kurz dazwischen. Und dann nach dem Abschluss, nach dem Bühren des Balls, ist er halt so in der Luft, der Petzella, und steigt dann so ein bisschen auf die Wade des Gegenspielers drauf, aber zieht ja noch so halb zurück. Also da, kuriose Szene. Ich hätte da, glaube ich, nicht mal Foul gegeben, also zumindest nicht mal Gelb gegeben, aber Schiedsrichter ließ sich da nicht beirren. Dafür eine rote Karte. Naja. Aber wie gesagt, am Ende hat es nichts mehr geändert. Die 3 Punkte blieben in Sevilla. Und
Situation habe ich leider nicht gesehen. Nee, kann ich nicht mitreden. Habe ich verpeilt. Das Spiel konnte ich nicht schauen. Deswegen kann ich mich da nicht äußern und nicht zu einem typischen Schiedsrichter-Bar-Rant ansetzen, den ich vielleicht auch gerne gemacht hätte. Ja. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, das nachzugucken. Schade.
Ja. Aber du hast dann auch noch mehr verpasst, allein schon diese Pre-Game-Show, wie sagt man, gab es auch bei Espanyol, kommen wir später noch zu, so erstmal eine Lichtshow und dann stand da so ein Geiger auf dem Platz, wir haben das YouTube-Video schon auf unserem Twitter-Kanal geteilt, also da irgendwie, es riecht ein bisschen, oder es riecht stark mittlerweile eigentlich bei Betis nach Champions League, das liegt auch an dem anderen Sevilla-Club, zu dem kommen wir ja auch noch, aber Betis irgendwie läuft einiges zusammen, jetzt konnten auch schon weitere Spieler eingetragen werden, ein paar neue, ein paar verlängerte Spieler, ein paar fehlen noch, ich glaube Claudio Bravo und Willian José, da soll wohl Joaquin angeboten haben, irgendwie seinen Vertrag aufzulösen, damit die anderen noch eingetragen werden können. Also auch da bleibt es noch spannend, damit er wirklich Pellegrini mit allen rechnen kann. Aber so Betis weiter in starker Form. Jetzt Borja Iglesias, 4 Tore. Topwert gemeinsam mit dem von euch.
Mit dem von euch, mit Lewandowski. Es riecht nach Champions League bei Betis am 3. Spieltag. Es riecht ein bisschen früh, riecht das hier, Herr Kern.
Ja, klar. Wir haben sie ja beide
reingetippt. Du meinst ja auch das Ambiente wahrscheinlich. Ja, also, ne? Du meinst das Ambiente.
Ja.
Ja, wäre natürlich schön, wenn es da Champions League Fußball mal gäbe. Würde mich persönlich tatsächlich freuen. Ja. Hätte der Verein auch wirklich mal verdient. Und ja, finanziell könnten sie es natürlich auch gebrauchen, wie die Probleme mit dem Salary Cap zeigen und mit dem Registrieren. Denn das ist ein weiterer Verein, der so sehr große Probleme mit dem Registrieren von Spielern hat. Almeria ist ja da auch betroffen und eben der FC Barcelona nicht mehr, nämlich seit Samstag. Da wurde Jules Condé endlich eingeschrieben. Es gab ein bisschen Heckmeck, ein bisschen Gezeter und
ein blaues Auge.
Streitereien mit La Liga zwischen Barcelona und La Liga, was irgendwie die Regularien betrifft. Also Barca hat gesagt, nee, eigentlich müsste das gehen. Guck mal, wenn man das so und so macht, dann... Und La Liga hat gesagt, ja, nee, und dann hat es doch geklappt. Also, woran das dann jetzt lag, wenn verkauft haben sie ja keinen.
Immerhin, ja, da hieß es ja erst, Aubameyang muss weg und
Brazil, genau,
alle weg.
Immerhin ja, alle noch da. Umtiti verliehen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier dieses eingesparte Gehalt, das ja nicht mal komplett ist, also Lecce zahlt nur wirklich einen kleinen Teil, habe ich gelesen, also den Großteil des Gehalts zahlt weiter Barca, aber ob wirklich diese paar Prozentpunkte, weiß ich nicht, ob es dann 30% sind oder was, 40% Einsparung, ob das eben letztlich ausschlaggebend war, dass Koundé registriert werden konnte oder nicht. Man wird es nie erfahren. Auf jeden Fall gab es da irgendwie Zwistigkeiten. Und jetzt ist er aber seit Samstag registriert. Hat ja auch direkt begonnen beim lockeren 4-0 gegen Valladolid und keinen schlechten Eindruck gemacht. Hat als Rechtsverteidiger begonnen, was mir persönlich
gut gefallen hat. Ach, jetzt Araujo
Genau, Araujo hat innen gespielt. Du hast ja nicht gesehen, weil du ja zeitgleich in Cornea warst.
Ja.
Araujo wurde nach innen gezogen. Koundé hat rechts gespielt bis zur, weiß ich gar nicht, 60. Minute. Mhm. Dann wurde gewechselt und dann hat er innen den Rest des Spiels gespielt, also in der Innenverteidigung. Ich persönlich fand es gut, dass er mal rechts begonnen hat, weil er wesentlich mehr Zug nach vorne hat als Araujo, der ja nach vorne komplett limitiert ist, verständlicherweise. Der ist ja wirklich eigentlich reiner Innenverteidiger und Koundé kann das schon besser. Ja. Auf jeden Fall. Von daher, ich fand das gut, dass er da ausprobiert wurde. Aber er selbst hat nach dem Spiel gesagt, ich fühle mich zwar auf beiden Positionen wohl, aber ich spiele lieber innen, denn da fühle ich mich noch wohler. Also lieber in der Innenverteidigung. Tjo. Mal sehen, wie das Xavi so handhaben wird. Das
ist ja ein ähnlicher Fall auch bei Real mit Rüdiger Alaba. Die haben jetzt mal getauscht. Ich hatte Ancelotti noch nach dem Spiel gefragt, warum. Und er sagte, klar, ja, Joselu Kopfball stark, dann musste Rüdiger innen. Also ja, ist schon interessant, dass da eben die Koundé offensiv mehr bringt, ähnlich wie ein Alaba. Aber gut. Ja, Koundé wollte ich nur noch sagen, das war dann wahrscheinlich der 5. Hebel. Und da hat dann Laporta wahrscheinlich eine Schelle kassiert vom Tebas oder so. Also das blaue Auge weiß keiner, woher er das hat, warum oder ja... Da wird wahrscheinlich ein Gentleman's Agreement drüber geschwiegen und ist nie passiert, wieder Fight Club. So, nein, da redet man nicht drüber.
Ich hab auch einen Tweet gesehen, der das impliziert hat hier. Laporte hat ein blaues Auge. Ich würde gern sehen, wie Tebas aussieht. Sehr gut gefallen, der Tweet. War sehr amüsant, ja. Keine Ahnung, wer den Kampf gewonnen hat, aber zumindest den Kampf um die Registrierung von Koundé. Den hat Barca gewonnen. Also alle Spieler registriert. Ein positives Zeichen.
Dann kann ja jetzt Alonso kommen und Bernardo noch.
Ja, das ist ja die Frage jetzt. Immerhin haben sie jetzt alle registriert, aber sie haben ja gemerkt, wie unfassbar schwer das war. Und deswegen wurde es auch schon in der letzten Woche komplett ruhig in der Causa. Alonso unter anderem komplett abgekühlt. Auch bezüglich Juan Foyt von Villarreal, der ist jetzt übrigens auch noch verletzt.
Stimmt.
Den wollen sie ja eigentlich auch als Rechtsverteidiger, aber sie haben ja gemerkt, boah, wir konnten kaum Koundé einschreiben, der hat 2 Spiele verpasst, weil nicht registriert war. das wird, ist doch noch viel schwerer, als wir dachten ursprünglich. 4 Hebel waren ja auch nötig, um die anderen Spieler zu registrieren. Deswegen wird es einfach ein bisschen ruhiger oder wurde es ein bisschen ruhiger, zwecks Neuverpflichtung. Muss man sehen, ob sie da noch was machen können. Denn wie gesagt, das Salary Cap Thema, das ist ein Problem nicht nur für Barca. Ja, sie sind das prominenteste Opfer, aber eben, wie angesprochen, Betis hat brutale Probleme, Almeria. Von daher, ja, das Salary Cap Thema wird uns noch 2-3 Tage beschäftigen.
Gehen wir doch gleich weiter an Almeria. Oder hat es noch bei Lewandowski irgendwas? Oder generell Barca? Ja,
ich hatte einen Doppelpack vermerkt bei Lewandowski, der zweite in Folge. Den du natürlich nicht mitbekommen hast, aber der Kollege weiß, wo das Tor steht.
Wurde nirgendwo gezeigt in Cornelia, ich hab's versucht.
Stimmt, die Geschichte musst du erzählen, komm.
Ich bin halt noch rechtzeitig vor dem Anstoß noch ein paar Bars rund um das Stadion von Espanyol abgeklappert, so in die erste Bar rein. Oh, da ist ein Fernseher, der zeigt gerade irgendwelche Nachrichten, zeigt ja das Barca-Spiel und wird nur so angeguckt. Wir zeigen ja keine Barca-Spiele. Ich sag, ja, aber die werden doch verlieren gegen Valladolid. Wir zeigen hier keine Barca-Spiele. Ja, okay, ich wurde trotzdem herzlich empfangen, hab meine 2 Bierchen getrunken, ein bisschen mit dem geredet, aber nee, die meinen das wirklich ernst, so groß ist da die wie sagt man, die nicht die Feindschaft, aber ja, wahrscheinlich ist es schon eine Feindschaft.
Die Rivalität.
Rivalität.
Ja, und hast du dann keine Bar gefunden, die das Spiel zeigt, oder was?
Nö.
Oder wolltest du nicht weitersuchen, weil du dachtest, ja, wurscht.
Ich bin dann noch in eine andere gegangen, hab dann aber noch ein paar Leute getroffen, aber auch da war der Fernseher dann sogar aus, weiß nicht, ob Zufall oder nicht. Also da haben wir nichts mitbekommen, außer über Handy, Live-Ticker oder so, naja.
Also ich war noch nie in Cornea oder auch nur am Stadion oder im Umkreis, deswegen kann ich da nichts sagen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich hier komplett Espanol-Land ist. Ist mir jetzt neu, weil kann ich nicht zu sagen. Aber erstaunt natürlich, denn allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ihr macht doch die Glotze an.
Zeigt doch Fußball. Auf meinem Foto, das war leer, aber standen halt viele Leute davor und haben dort ihr Bier im Stehen getrunken.
Ja,
ich glaube, da war schon trotzdem gutes Fantreffen davor, danach. Egal.
Naja, wie dem auch sei. Also Lewandowski für dich als Info, hat doppelt getroffen beim 4:0 des FC Barcelona. Weißt du jetzt auch, wie das Spiel ausgegangen ist im Nachhinein.
Ja, ich sehe hier, 6 Score hat er jetzt schon.
Und er hätte ja 2 mehr machen müssen eigentlich. Kopfball an den Innenpfosten und dann krabbelt er so auf der Linie und versucht im Grätschen noch den Rebound reinzuschießen und verpasst ihn knapp, also kann man ihm keinen Vorwurf machen, aber eben Innenpfosten getroffen per Kopf und in der 90. hat er gefühlt das leere Tor vor sich, Jordi Masip, der Ex-Barca-Keeper, mit einem tollen Reflex, Ball geht auch wieder an die Latte und Sergi Roberto staubt ab, also eigentlich hätte er wirklich einen Viererpack markieren können, wobei man ja sagen muss, bei seinem zweiten Tor, das sollte nicht sein Tor sein. Wenn man ehrlich ist.
Die Hacke?
Genau. Er wollte in die Mitte spielen. Ich meine, Ansu Fati war mitgelaufen und den wollte er ablegen. Also es ist eigentlich ein Querpass mit der Hacke. Dann wird er abgefälscht, der Ball landet im Tor. Aber, so habe ich es gelernt, in Deutschland ist die Torerzielungsabsicht ausschlaggebend, ob ein Tor dem Torschützen, also dem Stürmer zugeschrieben wird oder nicht. Wenn du also nicht schießen willst oder das Tor nicht treffen würdest, Grüße an Vinicius, wenn der an die Eckfahne schießt und der Ball wird ins Tor abgefälscht, ist das ein Eigentor. Weil du ohne die Abfälschung wäre der Ball nicht reingegangen. So ist die Regel in der Bundesliga. Aber in Spanien ist das einfach eigentümlicher. Der Referee hat auf seinem Spielberichtsbogen angegeben, es ist Lewandowskis Tor. Damit ist es offiziell sein Tor, aber nochmal, es dürfte eigentlich nicht sein Tor sein, denn er will ja nicht mal schießen, er will ja passen und er passt ja nicht mal Richtung Tor. Deswegen eigentlich sollte es nicht sein Treffer sein. Aber er freut sich natürlich über einen Doppelpack. Ja, und über Torschützenkönig Platz 1 Dings hier. Pichichi Rang 1.
Mit Borja Iglesias zusammen 4
genau,
Tore.
Ja. Genau.
Gerade auch Cunha getroffen, aber auch da wieder mal ein Tor aberkannt. Morata hatte schon ein Tor und eben noch das Musa-Tor. 3 Tore aberkannt schon bei dem Spiel weiter. 1-0 für Atletico. Okay, ich sehe schon, die Zeit läuft voran. Wir müssen noch nach Almeria schauen. Einerseits gibt es dort ein starkes Sturmduo zu loben, zu bewundern. Also Ramazani und Sadik sind schon, glaube ich, unterschiedliche Stürmertypen, die alle ihre Stärken, Schwächen haben, aber die ergänzen sich ziemlich gut. Der eine so giftig, schnell, auch guter Abschluss. Und Sadik ist einfach eine Maschine, wie der sich durchsetzen kann. Also das hat mir ganz gut gefallen, was da Almeria gegen Sevilla gezeigt hat. Und auch einen verdienten 2-1-Sieg. Bevor wir jetzt Sevilla kritisieren, müssen wir sagen, Almeria, das war top. Oder?
Das habe ich schon im ersten Spieler gesagt, wo sie mir sehr, sehr gut gefallen hat gegen Real Madrid. Da habe ich sie auch schon gelobt. Da war richtig Zug in der Mannschaft. Die glauben an sich, die ja, verstecken sich nicht, was mir persönlich ja sowieso immer gut gefällt, ne? Ja. Wenn eine Mannschaft aktiv spielt, wenn sie auch keine Angst vor großen Namen hat, wenn sie ihren Fußball spielen, das hat Almeria, wie gesagt, gegen Real top gemacht, fand ich. Klar, hinten raus wurde es dann schwerer, ja, und es ist halt auch Real Madrid, ne? Die haben auch diese Ruhe und diese Abgeklärtheit, klar, aber Almeria konnte sich da schon nichts vorwerfen, hat ein Top-Spiel gemacht, wie ich fand, gegen Real. Und gegen Sevilla, das gleiche in Grün, nur jetzt eben aus Almerias Sicht mit dem richtigen Ergebnis, nämlich mit einem 2:1, das beileibe nicht unverdient nach war. Nach Rückstand das Spiel zu drehen, wieder zweites Topspiel, zweites Mal ein super Gegner zu Hause, ein Champions League-Teilnehmer, und du hast wieder eine sehr, sehr gute Performance hingelegt und diesmal mit 3 Punkten belohnt. Chapeau, Hut ab vor Almeria, ja, top Sache.
Da. Trainer Rubi hat man ja bestimmt auch schon gelobt in unserer Vorschau, dass man von ihm ein bisschen was erwarten kann. Jetzt ist natürlich da noch die Frage, wenn die ihre Neuzugänge noch registrieren wollen, wovon man mal ausgehen sollte, ob dann nicht doch noch irgendwie ein Ramazani oder Sadik weggehen müsste. Valentin Perez hat uns auch geschrieben, dass Ramazani für ihn bisher die positive Überraschung der Saison ist. Steht zwar etwas im Schatten von Sadik, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist ein sehr interessanter Spieler, wendig, schnell, technisch stark und auch top im Anschluss. Also ja, die beiden Namen kann man sich merken. Und dann gehen wir jetzt langsam mal zur anderen Seite. 1 Punkt aus 3 Partien und 3:5 Tore. Das ist der schwächste Start für den FC Sevilla seit über 40 Jahren. Und ich fand auch die Mannschaft viel zu fahrig, nervös, wieder viele dumme Karten, Rekik, wieder schwache Auftritte. Er hätte fast eigentlich rot sehen müssen, statt da einmal, wo er mit der Sohle auf den Fuß geht. Sevilla gibt gar kein gutes Bild ab. Ich will aber noch nicht sagen, dass Lopetegui wackelt. Ich glaube, der hat noch bei Monchi immer noch ziemlich viel Kredit, aber Sevilla, das war wieder ein nicht lustloser Auftritt, aber irgendwie viel zu, haben sich anstecken lassen von der ganzen Atmosphäre, viel zu hitzig das Ganze geführt.
Aber wie in der großen Saisonprognose prognostiziert, strauchelt Sevilla genauso, wie wir es erwartet haben. Und damals war ja die Prognose, ich habe mich ja letztlich dafür entschieden, nicht Lopetegui als ersten Trainer zu nennen in unserem Tippspiel, der rausfliegt, weil ich gedacht habe, irgendeiner fliegt vorher raus. Ja. Ich habe eher auf Aguirre gesetzt bei Mallorca, ich muss aber umdisponieren, nachdem ich jetzt Valladolid wieder so chancenlos gesehen habe. Die haben 0-3 gegen Villarreal am ersten Spieltag gespielt und waren da schon katastrophenschlecht. Jetzt gegen Barca, das war ja überhaupt nichts, eine Chance im ganzen Spiel. Ansonsten kam da nichts, also wirklich nichts. Also ich fürchte, bei Valladolid gibt es den ersten Trainerwechsel, aber dicht gefolgt könnte tatsächlich Lopetegui sein. Denn, und auch das haben wir ja prognostiziert, oder ich zumindest, abhängig von der Champions-League-Gruppe, wenn die schwer wird und du da die ersten 2 Spiele verlierst oder die ersten 3 nicht gewinnst oder so, dann im Herbst, uiuiui, dann wackelt der Trainerstuhl. Und was haben sie jetzt für eine Gruppe in der Champions League?
City, BVB.
Richtig, die hat es richtig in sich. Gegen City wird es, wenn sie Pech haben, eine Klatsche geben. Also da sehe ich keine Chance, Stand jetzt. BVB ist auch ein schweres Los, klar, man trifft sich irgendwo auf Augenhöhe. BVB ist jetzt auch nicht gut drauf, auch mit Ach und Krach in Berlin gewonnen, aber Sevilla ist eben einfach noch schlechter. Und von daher, das ist eine schwere Gruppe, in der Liga läuft es nicht. Also viel Zeit wird Lopetegui, fürchte ich, nicht mehr bekommen, wenn er nicht bald gewinnt.
Ja, Barca kommt ja jetzt auch bald noch und Atletico kommt dann bald, also es ist auch ein ganz gutes Programm, da wie viele andere Teams auch. Atletico hat fast nochmal eine Chance gehabt, so eine der letzten Minuten weiter 1-0. Bezeichnendes Bild war vielleicht auch nach dem Abpfiff, da gibt es noch ein Video, das haben auch bei Tiki-Taka geteilt, wo dann nochmal die Mannschaft zu den Fans gegangen ist, scheinbar angeführt von Monchi, zumindest war da ein Glatzkopf vorne, nicht so ein betrüppelt reinblickender Lopetegui, den konnte man da jetzt nicht sehen, muss nichts bedeuten, vielleicht ja doch, aber ich glaube die Fans haben da, wie war das, nochmal so die Hymne gesungen, die Spieler sich das angehört. Es gibt ja schon länger Pfiffe, schon länger Kritik da. Das muss man Sevilla weiter im Auge behalten. Sieht nicht gut aus. Aber jetzt nächstes Spiel. Ach, er ist ja direkt gegen euch am 3. September.
Ja, eben. Oh, ja, eben, natürlich. Deswegen wird das ja so knüppelhart. Wow. Jetzt haben sie noch nicht gewonnen, 2 Spiele auch noch verloren. Jetzt nicht unbedingt bei Top-Teams verloren, nämlich in Pamplona bei Osasuna und jetzt eben beim Aufsteiger Almeria, also das sind auch Spiele, die musst du nicht unbedingt verlieren. Ne? Ist ja nicht so, als hättest du jetzt in San Sebastian oder in Bilbao oder ne, bei solchen Kalibern verloren, sondern bei kleinen Teams, bei Aufsteigern. Und jetzt kommt Barca mit einem 4-0 in den Rücken, mit diesem Lewandowski, und du versuchst den mit Rekik zu stoppen und mit Nian zu. Ja, viel Glück, ne? Also so viel Mut macht das jetzt nicht aus Sevillas Sicht. Von daher, das werden schwere Wochen für Lopetegui, und viele in unserem Kicktipp-Tippspieler haben, glaube ich, auf Lopetegui, auch aufgrund unserer Prognose, glaube ich, in unserer Vorschau, dann auch genau als ersten Trainer, als erste Trainerentlassung getippt. Es würde mich nicht wundern, wenn es, ich sage jetzt nicht bald so weit ist, aber naja, bald kann ja auch in 3 Wochen und 5 Spielen sein, ne?
Ja. Ich glaube eben, er hat doch noch ein bisschen Kredit bei Monchi, aber mal schauen. So, hier laufen die letzten Minuten im Mestalla. Dort, glaube ich, haben die Valencia-Fans jetzt wieder enorme Hoffnung geschöpft, weil ja da noch was kurz vorm Anstoß passiert ist. Oder es war ja abzusehen, dass bald ein Transfer folgen würde. Und jetzt wurde dann tatsächlich noch Vollzug vermeldet. Für die nächsten 2 Jahre unterschreibt Edinson Cavani beim FC Valencia. Das ist ein Top-Transfer. Der wird jetzt auch nicht mehr die Puste haben für 10x90 Minuten in Folge, ähnlich wie Luis Suarez vor 1-2 Jahren noch. Aber ich glaube, der kann dir schon mal in der jüngsten La Liga-Mannschaft mit durchschnittlich 24 Jahren, kann der, glaube ich, mit seiner Erfahrung, seiner Abgezocktheit nochmal da ziemlich weiterhelfen. Der ist heute nur als Zuschauer im Stadion, logisch. Und jetzt wird es da wohl die Niederlage geben gegen Atletico. Aber, glaube ich, das ist ein Top-Signing auch für La Liga, oder?
Ja, das ist vor allem erstaunlich, dass Valencia, die seit Jahren alles verscherbeln, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, um irgendwie Geld einzunehmen, damit Peter Lim sich das vermeintlich in die eigenen Taschen steckt, dass sie jetzt so einen Namen an Land ziehen. Ja, er ist natürlich ablösefrei, klar, kostet da keine Ablöse, aber so günstig ist er nicht, und dass man überhaupt da ja so einen Namen an Land zieht, verwundert, glaube ich, schon, weil die Transferpolitik seit Jahren eben Ausverkauf bedeutet und nicht jemanden wirklich Gutes einkaufen. Und dass er gut ist, glaube ich, also dass er zumindest was noch im Tank hat, werden wir, glaube ich, schon sehen in der Liga. Also ich finde es einen sehr guten Einkauf. Hätte mir auch beispielsweise bei Real Sociedad nicht so schlecht gefallen.
Beim anderen Real.
Oder eben tatsächlich, ich wollte es gerade sagen, beim FC Barcelona. Sollten die Aubameyang noch abgeben zu Chelsea?
Ja, dann doch genug vorne.
Ja, aber Mittelstürmer hast du ja dann wieder keinen. Ja, du hast ja wieder lauter Flügelstürmer und sonst was Stürmer, aber keinen Mittelstürmer, wenn du Auba abgibst.
Ihr Mariano und wir, naja.
So, und deswegen, na, Memphis ist kein Mittelstürmer, Ferran ist kein Mittelstürmer, du hättest dann wieder eine Vakanz als Clan-Neuner. Da hätte mir jetzt so ein ablösefreier Cavani mit einem schlanken Einjahresvertrag so schlecht nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber noch ist der Aubameyang da.
Ja.
Aber auf jeden Fall zu Cavani finde ich cool, dass er zu La Liga kommt, dass er jetzt in Spanien spielt. Ein paar Jahre zu spät, um ehrlich zu sein. Also ich hätte ihn mir so vor 3-4 Jahren schon super gut bei Atletico vorstellen können, auch jetzt noch bei Atletico. Also wenn ich Athletik bin, das sind wir wieder beim Thema. Ja, sie haben jetzt immerhin Morata und viele so Halbstürmer, aber nur Morata und keinen richtigen Knipser vorne drin. Und auch Morata ist ja mal Knipser, aber mal auch wieder nicht. Heute hat er auch wieder einen vergeben.
Oh ja.
Von daher auch als Valencia, als Atletico hätte ich da stark über Cavani nachgedacht, um ehrlich zu sein.
Ja, auch als Benzema-Backup, 80. Minute noch 1-1, irgendwie der Knoten platzt nicht, Benzema hat einiges verballert, du, der ist happy auf der Bank zu sein, noch dieses Erlebnis Real oder Barca mitzunehmen und macht noch deine Glocke als Abnehmer im Strafraum. Aber gut, jetzt ist er in Valencia, da dürfen wir gespannt sein, wo du hast dich gewundert, warum Peter Lim, ich könnte mir vorstellen, dass er sich einfach schmücken will mit einem Weltstar und sich denkt, so, oh, jetzt kommt nochmal ein Weltstar hier nach Valencia, dass er da jetzt nicht unbedingt aufs Finanzielle vielleicht achtet und ähnlich wie bei Gattuso, dass er da irgendeinen Deal hat und schön ein paar Weinabende mit denen hatte. Es ist ja auch schon seit Wochen ein bisschen am Laufen. Der Deal mit Gattuso war es ja auch schon ein paar Tage, haben die sich eingeschlossen zu Hause. Vielleicht war da irgendwie, haben die sich was zusammen da ausgeschustert. Also hier jetzt die letzten Sekunden im Mestalla, da hatten dann doch einige, haben auf Atletico-Sieg getippt. Ich dachte, so wie die letzten Male waren ja ein paar 2-2 dabei, das habe ich getippt. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Bei so vielen Tippern sehe ich auch gar nicht, wo du bist. Ich schätze mal noch unter mir, hoffe ich mal zumindest. Ich bin Platz 87.
Ich bin grottenschlecht, aber ich bin auch stinksauer. 107. 107. bin ich vor diesem Spieltag. Aber weißt du warum? Weißt du, was mir widerfahren ist? Ja. Die 93. Plus hat mich doppelt erwischt. Bei Barca hatte ich 3-0 und dann fällt das 4-0 in der 93. Minute. Sowas von unnötig. Und noch viel schlimmer war es bei Real Madrid, weil ich da 2-1 für Real hatte. Und dann macht der Lecomte heißt er, ne, glaube ich, der Torwart von Espanyol, diesen absolut unnötigen, dämlichen Ausflug in der 95. haut seinen eigenen Abwehrspieler um und beim Klärungsversuch, haut danach Ceballos um, schenkt Benzema den Freistoß, kriegt rot und dann steht ein Feldspieler im Tor, ja, und dann fällt das 3:1 in der 100. Minute gefühlt, weil es da wieder 3 Minuten, 7 Minuten war, Dudelei gab. Und dann ist das 3:1 und ich hatte 2:1 getippt. Also bei beiden Top-Teams hatte ich bis zur 93. das richtige Ergebnis. Wunderschöne 8 Punkte mehr. Tja, und dann ging es dahin. Es ist so bitter. Wirklich, ich bin so stinksauer.
Ja, da war einiges geboten im RCDI-Stadium und da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel, wie ich das gedacht habe. Ich lasse das mal erstmal laufen, aber wir hören uns dann gleich schon wieder. Also, kurz.
Sag mal, hört ihr das auch? Ich bin hier, nur um das klarzustellen, ich bin hier im RCDI-Stadium von Espanyol und ihr hört das im Hintergrund. Das ist Micky Krause. Also er ist nicht hier live, aber hier läuft Micky Krause. Und ich habe das Gefühl, ist das nicht sogar ein Scooter-Mix dann?
Ja, ich nochmal. Ich weiß, man versteht es nicht so gut, aber mich hat die Sache einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich habe mir das nicht eingebildet. Es war wirklich Micky Krause und das als letztes Lied vor der Hymne und dann auch vor dem Anstoß. Und wie ich nach intensiven Recherchen herausfand, war es sein Song Düpp Düpp. Ja, man hört es kaum, aber so vor circa 40 Sekunden, kurz bevor ich eben anfange, was zu sagen, kommt zum Beispiel die berühmte Zeile: Hätte meine Tante Räder, wäre sie ein Omnibus. Wer kennt's nicht? Macht's doch Sinn, oder? Das wollte ich nur mal klarstellen als Beweis. Nicht, dass mich bald hier jemand einweist oder so. Zurück ins Stadion.
Also Espanyol hatte eben schon eine ziemlich geile so Lichtshow, als die Startelf durchgenannt wurde mit Schwarz. Alles dunkel, Spielfeld, nur dann auf der Position wurde hell gemacht. Jetzt läuft die Micky Krause. Ich bin sehr gespannt, was ich euch gleich noch alles zeigen darf. Das ist ja der Wahnsinn!
Ja, das war's dann auch tatsächlich schon. Es war irgendwie so viel los in dem Spiel, dass ich vergessen habe, noch mehr aufzunehmen. Also auch da wieder geile Lichtshow vorm Spiel und dann allein schon diese 21. Minute bei Espanyol ist ja immer besonders für Daniel Jaque, der ja vor einigen Jahren verstorben ist, deswegen jede 21. Minute wird da applaudiert. Dieser wie Valverde diesen erkämpften Abstoß gefeiert hat. Rüdiger hat wieder so einen Sprint rausgehauen. Die zwei Benzema-Tore am Ende. Generell auch cooles Stadion, coole Stimmung. Viele Madridistas dabei. Und da hätte ich mir aufnehmen können, aber irgendwie habe ich es genossen. Und wie gesagt, wenn da auch noch irgendwie Micky Krause-Musik läuft, ganz kurios. Aber ich kann es empfehlen, allein schon mit den 80 Eingangstüren rund um das Stadion, wie die jede nach einer Legende benannt ist. Da kennt man ein paar. Zamora, Pochettino. Alex wird jetzt beim Namen Tamudo zusammenschrecken, der hat euch ja die Meisterschaft genommen und uns geschenkt. Ich schreck beim Namen Kamini zusammen, der Horror-Torhüter von Malaga damals noch.
Hat er nicht einen Elfmeter von Cristiano gesaved? Hat euch das dann eigentlich die Meisterschaft gekostet? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Das war nicht.
Also irgendein Elfmeter von Cristiano hat er mal gehalten, aber ich weiß nicht, wie entscheidend dieser Save war. Aber ja, Kamini hatte immer gegen die Top-Teams hat er immer besonders Bock gehabt. Gegen die Elches dieser Welt hat er immer Gurkentore kassiert. Aber gegen Real und Barca wurde zum Hexer, ich erinnere mich.
Als hätten Casillas und Neuer ein Kind gezeugt und es Buffon zum Aufziehen gegeben. Naja, also viel Zeit haben wir natürlich nicht mehr, aber was kann man zum Spiel sagen? Toni Kroos hatte nach dem Spiel gesagt, wir wissen, wie man leidet, das hat man da mal wieder gesehen. Es war ein richtig starker Druck von Espanyol, wenn auch vielleicht nicht erst in den ersten 10 Minuten, aber da Diego Martinez Handschrift erkennt man und das ist Powerplay, das ist auch ein bisschen Vollgasfußball vielleicht teilweise, auch wenn vielleicht vorne die Mittel begrenzt sind und da eher mal ein langer Ball nur auf Rossellou dabei ist. ist, aber da hat schon ein bisschen gewackelt, hat Real Madrid schon auch fast mehr vielleicht als im Champions League-Finale, aber es ist dann trotzdem noch diese Qualität, mit erfahrenen, ruhigen Spielern das auszuhalten und dann irgendwie junge, hungrige Spieler einzuwechseln. Rodrigo, Camavinga haben da mit den Unterschied ausgemacht, auch Vinicius und Valverde mal wieder entscheidend. Weltklasse eigentlich Tchouaméni, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat sich jetzt wieder gesteigert. In Almeria war okay, in Vigo schon ziemlich gut und das war für mich vielleicht sogar der Beste und ja, war so ein runder Abend da, am Ende noch 3-1 gewonnen. Das ist mal wieder meisterlich, auch wenn in der dritten Halbzeit hat er irgendwer gesehen, ja, lassen wir uns die Meisterschaft jetzt noch nehmen, noch sind wir nur geteilter Erster mit Betis, aber weiß nicht, was waren deine Gefühle so bei dem Spiel, außer der Ärger bei dem Tipp?
Meine Gefühle waren, dass gefühlt sehr viele Madridistas im Stadion waren.
Das war wie Frankfurt im Camp Nou. Ja,
also da war schon einiges los. Ja. Gibt ja so eine, naja, weiß ich nicht, ob Fanfreundschaft, aber allein du gibt's. Bist denen ja zugeneigt aus Gründen, die ich gar nicht wissen will. Ja, das ist mir ja völlig suspekt. Da will ich gar nicht drüber nachdenken müssen, was da in deinem Kopf vorgeht, dass du den Verein magst. Naja, auf jeden Fall, waren viele Madridistas im Stadion. Ich habe sogar ein Bild auf Twitter gesehen, wo ein Espanyol-Fan gejubelt hat beim Tor von Real Madrid. Der hat einen Espanyol-Schal um und jubelt da beim Tor.
Aha.
Also ob es das Tor war, ist... war ein Foto.
Der hat auch 3-1 getippt wahrscheinlich, war das letzte Benzema-Tor.
Möglicherweise. Ja. Es war nur ein Foto, also beweisen lässt sich nicht, dass das wirklich ein Realtor war, aber zumindest dieser spanische Account hat das so tituliert. Naja, also auf jeden Fall zwielichtige Szenen, ja, da im RCD-Stadion in Cornea, nicht in Barcelona. Tja, für Real mal wieder ein Sieg. Ja. Nach Maß, weil so gewinnen sie halt, ne? Spät, halb unverdient, halb aus dem Nichts. Was will man dann noch sagen? Ne? Wir wiederholen uns ja jede Woche fast schon.
Es hätte ja schon vorher in der 84. Minute Richtung Sieg gehen können. Das war diese Elfmetersituation mit Vinicius. Die hatte ich im Stadion nicht so klar gesehen, aber dann Wiederholung hat uns auch Leander nochmal geschrieben. Es hätte wenigstens nochmal der Videoschiedsrichter sich die Elfer-Szene angucken können. Der Schiri war im Niemandsland irgendwo und konnte das niemals sehen. Auch wenn es ein kleiner Kontakt war, tritt er ihm mit den Stollen auf den Fuß. Ja, da ist dann der Kontakt zuerst am Fuß. Reicht dir das? Oder ist es ein Kann-Elfmeter zumindest?
Ja, glaube ich schon, dass es ein Kann-Elfmeter ist. Also in der Realgeschwindigkeit dachte ich auch, oh, der spielt den Ball. Ich glaube, die Kollegen von der Zone haben das auch so gesagt, weil das so aussah. Und dann mit jeder Zeitlupe war das weniger Ball und mehr Mann. Und irgendwann war dann kaum noch bis gar nicht mehr Ball da. Also ich war mir auch sehr unsicher, muss ich sagen. Ja. Und so wie man den VAR kennt, dachte und vor allem... die eine Mannschaft kennt, die da involviert war, dachte ich mir, das ist so ein typischer Elfmeter, den gibt's dann. Aber irgendwie blieb der, war dann doch stumm scheinbar oder dachte sich, naja, ein bisschen könnte er vielleicht doch den Ball touchiert haben und dann war es nicht eine komplette Fehlentscheidung. Also ich hätte schon gedacht, dass sie das overturnen zumindest oder dass der Schiri zumindest an den Bildschirm geschickt wird. Ist nicht passiert. Ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht sagen, da hatte Espanyol eine gehörige Portion Glück in der Szene.
Ja, ich glaube aber auch, wenn ein Vinicius im Strafraum fällt, ist der Schiedsrichter, lässt er die Pfeife gerne dann doch mal stecken, weil vielleicht Vinicius immer noch dieses Image hat, schnell zu fallen. Und ich glaube, das gab es auch in der ersten Halbzeit so eine Situation, wo er mir auch zu leicht gefallen ist, statt irgendwie eine andere Lösung zu wählen. Also er hat halt auch dieses Leicht-Fallen-Image immer noch. Das ist noch nicht so schlimm wie bei einem Neymar oder so. Aber irgendwie, wenn ein Schiedsrichter weiß, wenn Vinicius fällt, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so hoch.
Dann hat er sich halt erarbeitet, ne? Den Ruf. Ja. Weil er fällt auch leicht. Also ich erinnere mich an einen Elfmeter bei Real Sociedad in der Meistersaison, in der Corona-Meistersaison da, auch irgendwie spät im Spiel, war für mich absolut nichts und hat einen Elfmeter bekommen, weil er einfach mal wieder in den Gegner reinrennt und sich fallen lässt. Also von daher hat er da den Ruf und zwar mit Recht, wie ich finde. Und deswegen ist er auch irgendwo selbst schuld und weil dann manchmal, wenn es so spitz auf Knopf steht oder in so grauen Szenen, die nicht so schwarz-weiß sind, dann im Zweifel vielleicht doch eher mal gegen ihn, weil eben der Ruf da ist.
Und weil du den Ruf hast.
Tja, selbst schuld.
Pascal hat uns noch geschrieben, auch nochmal Thema Vinicius. Er fragt uns, findet ihr Vinicius manchmal egoistisch? Ich finde, er will oft selber das Tor machen. Und ja, du hast mal solche Spiele. Jetzt im ersten Durchgang gab es schon auch so zwei Situationen, wo er im Strafraum ist, irgendwie ist mit dem Außenriss versucht, ging drüber, war halt auch keiner im Strafraum. Ist ja auch immer so ein bisschen bei Real das Problem, dass dann irgendwo nur Benzema in der Nähe ist und sonst keiner, wenig Strafraumbesetzung. So nach einer halben Stunde wollte das auch ein bisschen zu schön machen, wo er dann so geschlänzt hat, ein bisschen geschnickelt, nur so aus 10 Metern. Da jetzt schon ein paar mehr Anspielstationen können, aber Vinicius ist so ein Risikospieler, der muss Dinge versuchen und probieren. Er hatte ja schon getroffen, man hat 1-0 geführt, deswegen konnte es vielleicht eher noch ein bisschen mehr was versuchen, als vorher auf Nummer sicher gehen, war ja wieder ein sehr platzierter Abschluss. Trotzdem war er letztes Jahr, 22 Tore, 20 Vorlagen, mehr oder besser geht's nicht, in der Balance, im Gleichgewicht zu sein. Also das 20 Vorlagen ist schon mal das klare Nein zuerst zu egoistisch. Aber ein bisschen Egoismus gehört natürlich dazu. Das ist nun mal für die großen Spieler dann ein ganz wichtiger Faktor, da trotzdem noch auch dann wirklich das Ding zu wollen und auch wirklich dann den Abschluss zu suchen und nicht immer nur noch zu stoppen und nochmal umdrehen, wie vielleicht Benzema früher als Cristiano noch gespielt hat, sondern eine Portion gehört dazu. Ja, dann müssen wir überziehen, ich weiß, aber wir müssen noch Cadiz gegen Athletic erwähnen. Das war ich glaube, du hast wahrscheinlich nichts mehr zu Real Madrid. Ich habe es Klassenunterschied genannt. Cadiz nicht nur katastrophale Fehler sich geleistet, die Athletic ziemlich gut und effizient ausgenutzt hat, sondern eben auch Cadiz irgendwie immer zu spät dran gewesen, Athletic immer zu schnell kombiniert. So, Cadiz kam nie wirklich in die Zweikämpfe rein und am Ende hätte es eigentlich 6-0 stehen müssen. Iñaki hat ja noch einen Elfmeter vergeben, dann wurde noch ein Tor aberkannt, was ich nicht verstanden habe. 4-0 hochverdient natürlich für den Athletic Club, aber da eben, ja, wir müssen uns weiter Sorgen machen um Cadiz, denn einzige Mannschaft ohne Punkt, ohne eigenen Treffer, ja, und das auch nicht ganz zu Unrecht, weil so wirklich konnten sie nie mit Athletic da mithalten heute.
Aber gute 14. Nachrichten für Cadiz, in 2 Wochen kommt der Lieblingsgegner, nämlich der FC Barcelona.
Ja, immer noch ungeschlagen gegen die, ne, in den 2 Jahren.
Genau, und ich glaube sogar ohne Gegentor, ne? Ging es nicht 0-0-0-0-1-0 aus Cadiz Sicht?
Okay,
3 zumindest. Das vierte Ergebnis. Und 1-1. Das waren die 4 Ergebnisse. 0-0, okay. 0-0, 1-1 und 1-0 Cadiz. So, also ein Tor gegen Barca in 4 Spielen, glaube ich. Und keine Niederlage. Von daher kommt Barcelona wohl gerade recht, vielleicht in, was sind es, 10 Tagen plus minus. Und wie es aussieht, werde ja ich da sein. Also ich hoffe, dass das dann nicht so weitergeht. Aus Cadiz-Sicht und aus Barcelona-Sicht natürlich auch. Mal gucken, was das gibt. Aber ja, Stand jetzt, Tabellenletzter, einzige Mannschaft noch ohne Punkt. Es sieht nicht gut aus und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so schwach in die Saison starten. Unter Coach Sergio haben sie es ja letztes Jahr, fand ich, so richtig gut gemacht. Dann verdient, wie ich fand, unter ihm den Klassenerhalt, aber bisher wenig Hoffnung, ne?
Ja, irgendwie so die einzige Chance, die, nicht Moreno, sondern der große Negredo hatte, ein bisschen kläglich vergeben, vielleicht auch schon zu alt, Lucas Perez eingewechselt, wurde ausgepfiffen, der wird wohl noch wechseln, also da stimmt's vielleicht auch nicht hundertprozentig oder ist nicht der ideale Kader, schwierig, mal gucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall müssen wir noch anfangen zu beten, sag ich mal, unser oder mein Liebling zumindest, Iñaki Williams, er musste verletzt ausgewechselt werden, also sprich nach 6,5 Jahren oder noch mehr fast sogar, droht er jetzt mal ein Spiel zu verpassen, das wäre eben dann am Sonntag gegen Espanyol. Vielleicht ist er dann dabei und der Rekord wird weiterlaufen mit über, keine Ahnung, 400 Spielen in Folge, die er gemacht hat. Aber da haben bei mir gleich die Alarmglocken geschrillt.
Wenn er klug ist, lässt er sich einfach in der 95. einwechseln. Selbst ja, wenn er verletzt ist, völlig
wie wurscht. Ramos.
Genau, einfach auf dem Rasen humpeln, Rekord mitnehmen, Apfel fertig ist. Ja? Ich würde es machen an seiner Stelle, ganz ehrlich. Den Rekord würde ich nicht abgeben wollen, den würde ich weiter ausbauen wollen.
Ja, okay. Was haben wir denn sonst noch zum Abschluss? Ich glaube, fast alle Partien haben wir. Wir haben einen Spieltagssieger, das ist der Maurice mit 23 Punkten. Der hat auch tatsächlich 0-0 bei Getafe und Villarreal getippt. Glückwunsch, 23 Punkte ist, glaube ich, der Höchstwert bisher vor, wer ist es, Dirk und Hannes gewesen. Aber erster ist weiter Koala rum, das ist der Erik, ne? Aus Nürnberg, oder?
Ja, die Nicknames natürlich nicht gemerkt. Ich habe ja jedem geschrieben, wir haben es auch gesagt, ihr nennt euch mit eurem normalen Namen bei Patreon, damit euch zuordnen können. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, aber bei 107 Leuten. Ja. merke ich mir jetzt auch nicht jeden
bist
Nickname.
Bist du nicht letzter, nicht ganz.
Apropos, ich bin 98. jetzt durch den Sieg von Atletico und du bist 87. Fünf Punkte vor mir. Also so viel ist das nicht. Das kann man ja mit zwei Spielen aufholen. Ja. Immerhin jetzt hier 3 Punkte geholt.
Und ich sehe hier schon wieder Mixel,
Vorjahressieg auf Platz 6. Ich wollte es ansprechen. Er hat einfach wieder 22 Punkte geholt. 31 Plätze geklettert ist der Mixel. Maurice ist 33 Plätze geklettert. Also das macht uns beiden Pfeifen ja Hoffnung. Ne? Einfach mal hier, einfach mal 20 Punkte holen in dem Spieldach und zack, geht's nach oben. Mann ey, ich war ja nah dran mit meinen beiden eigentlich Top-Tipps. Verdammte 94. Minute.
Verdammte Axt. Ja, wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Jonas, der ist sogar ein Ray. Und natürlich, ein Ray muss auch ein Real Madrid-Fan sein. Das gilt zwar nicht für alle Rays, aber da herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist und uns auch supportest. Wir haben auch bald eine kleine Überraschung, kleine große Überraschung vielleicht sogar für Patreons. Das hört ihr, glaube ich, seht ihr vielleicht auch am Dienstag oder am Mittwoch erst. Da nehmen wir noch was auf und es gibt noch was dazu. Wir haben einen spannenden Spieltag vor uns. Am Wochenende ist der erste gegen den zweiten Real Madrid empfängt Betis, dann ist Atletico bei Real Sociedad und Sevilla eben gegen Barca, auch Partidazo. Mal gucken, was Lopetegui da noch einfällt.
Partidazo mit Tiki, Troika und Tour.
Ach stimmt, Tiki, Troika und Tour.
ich bin vor Ort. Ich bin im Stadion.
Donnerstag für zwei Wochen.
Ich fliege am Donnerstag nach Sevilla und ich bin am Samstag das erste Mal im Ramon Sanchez Pizjuan. War ganz oben auf meiner Bucketlist, endlich bei dem Spiel mal zu sein. Also im Stadion sowieso und dann versucht man natürlich dann mal Barca mitzunehmen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich sehr darauf. Sevilla soll ja eine Bombenstadt sein.
Die schönste Spaniens, ja.
Also rein bin ich gespannt. Ich hoffe auf ein schönes Spiel mit hoffentlich dem richtigen Sieger.
Ja, soll schon. Mal gucken, man soll schon reichen. Lewandowski wird ja weiter motiviert sein. Oder so. Ja, das war dann eigentlich unsere 148. Folge mit ein paar Eindrücken aus Spanien. Jetzt für die nächsten Eindrücke, Live-Aufnahmen sorgt dann Alex. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Alex, dir einen guten Flug. Komm gut rüber. Aber wir sehen uns ja am Dienstag wieder. So viel sei schon mal verraten.
Gracias. Genau, haltet mal hier Instagram, Social Media im Blick, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer weiß, was es da so gibt. Vielleicht gibt es einen Sneak Peek. Vielleicht gibt es da was für euch. Mal gucken. Ansonsten, ja, wir sehen uns morgen wieder. Ey, Alter, es ist Mitternacht. Ich muss ins Bett.
Ja.
So, genug gepodcastet. Ja. In dem Sinne, supportet
ich
jetzt uns.
Noch mal weiter, Micky Krause, wie ich schon mal
hier. Hör Micky Krause, ich muss ins Bett. Supportet uns gern, wenn ihr wollt, unter patreon.com/tiki-taka-podcast. Links gibt es natürlich auch in der Podcast-Description oder auf Social Media. Ihr wisst ja, wie es abgeht. Ansonsten, bis bald, vielleicht bis sehr bald an den einen oder anderen. In dem Sinne.
Gute Nacht, guten Morgen, bis bald.
Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Hätte meine Tante Räder, wäre sie ein Omnibus.